Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. September 2011 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr Tander? Zu Gast ist Andreas Tander von der Firma Plastic Electronic. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass so viele dem neuen Format, das seit März besteht, zum Mittag bei Kepler gefolgt sind, zu einem wiederum sehr, sehr spannenden Thema. Dieses Format wird von der VKB gesponsert, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Es kommt gut an und ich gratuliere Ihnen, dass Sie diese Mittagsstunde so sinnvoll ausnützen und gleichzeitig natürlich auch noch eine Suppe bekommen. Die Suppe wird heute von dem Gastgeber, wie ich gehört habe, gesponsert. Also herzlich willkommen unser Gast Andreas Tander. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin seit am Beginn 2009 Gastgeberin und ich freue mich jedes Mal wieder, die Kepler Salon leiten zu dürfen in diesem Moment. Ja, jeder Kepler Salon und auch das Mittagsformat wird aufgezeichnet. Wir haben ein Headset damit. Nicht nur Sie hier im Raum uns besser verstehen, sondern eben alles aufgezeichnet wird. Wenn Sie nachher, nach dem 20-minütigen Vortrag vom Herrn Tander, Fragen haben, ersuchen wir Sie, mir ein Zeichen zu geben und auf das Mikrofon zu warten, damit auch Ihre Fragen nachzuhören sind. Ja. Unser Gast, herzlich willkommen, Andreas Tander, ist Mechatroniker und Wirtschaftsinformatiker. Er hat in Linz studiert, kommt, wie ich gerade erfahren habe, eigentlich aus Kärnten und befindet sich anscheinend schon so lange in Linz, dass man das fast nicht mehr erkennt. Er ist technischer Leiter der Firma Plastic Electronic GmbH und auch Mitbegründer dieser tollen Firma. Ich habe mich da etwas schlau gemacht. Die Firma gibt es draußen in der Lunzerstraße, ja. Und das war 2006, wurde das gegründet. Ja, die obligate Frage, Herr Tander, woran arbeiten Sie jetzt gerade?
Ja, Frau Schulz, danke für zuallererst die Einführung und die Einladung hier im Kepler Salon. Ihnen meine Arbeit näher bringen zu dürfen. Wir beschäftigen uns, oder ich persönlich beschäftige mich mit sogenannten pistenbasierenden Eingabesystemen, relativ hochgeschriebener Titel. Ihnen begegnen solche Systeme alltäglich in Form von mobilen Geräten wie Smartphones, Computerschnittstellen, aber auch so banalen Dingen wie zum Beispiel die Türöffner bei öffentlichen Verkehrsmitteln, die gerade dann nicht aufgehen, wenn sie es eilig haben und dort einsteigen möchten, oder auch, wie später in meinem Vortrag ich das vorstellen werde, Dinge, die sich zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten befinden, angefangen von berührungslosen Wasserhähnen über die manchmal auch sehr lästigen berührungslosen Handtuchspender. All das ist sozusagen eine Thematik, mit der ich mich tagtäglich beschäftige. Ja, Vortrag ohne Titel. Grundsätzlich ist es so, bei allen meinen Arbeiten, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, stehen immer Gesten am Anfang. Gesten stehen aber nicht nur am Anfang meiner Arbeit, sondern grundsätzlich stehen Gesten immer am Anfang von Kommunikation. Sei das in Form von Kleinkindern, die noch nicht in der Lage sind, mittels Sprache mit der Umwelt zu kommunizieren, sei das in Form von Mitmenschen, die überhaupt nur in der Lage sind, über Gebärden, also Gesten, mit dem Umfeld zu kommunizieren. Also Gesten stellen ein zentrales Thema in der Kommunikation mit den Mitmenschen, mit dem Umfeld dar. Wie hier an den beiden Monitoren ersichtlich, drei exemplarische Gesten, die, glaube ich, keiner im Detail weiteren Erklärung bedürfen, was die Geste darstellt, nur von der Unterscheidung. Der junge Mann, der so enthusiastisch seinen Mittelfinger hier in die Höhe streckt, hierbei handelt es sich in der Fachsprache um eine sogenannte lexikalische Geste. Jedem von uns ist, glaube ich, klar, was er damit aussagen will, also Gesten, denen ein Begriff, eine Bedeutung hinterlegt ist. Der junge Mann in der Mitte, eine Zeigegeste, um hier einfach auf sich aufmerksam zu machen, und die Dame rechts im Bild, die versucht, über eine sogenannte ikonische Geste hier Größenverhältnisse darzustellen. Die Interpretation dieser Größenverhältnisse sei auch wieder jedem selbst überlassen, was sie damit darstellen will. Aber nur, wie gesagt, exemplarisch anhand dieser drei Bilder, hier sprechen wir von Gesten, und diese Gesten begleiten uns, wie gesagt, im Alltag und möchten auch an gewisser Stelle interpretiert werden. Noch einmal zurückkommend auf den Titel, gestenbasierte Eingabesysteme, damit sich jeder wirklich darunter was vorstellen kann. Ich glaube, es gibt viele unter Ihnen, die stolzer Besitzer eines derartigen Gerätes sind und sich mit diesen Geräten mehr oder weniger vertraut gemacht haben und mehr oder weniger dazu, ich würde fast sagen, eine Beziehung, sei sie positive, aber auch negativer Natur, aufgebaut haben. Um hier einfach eine Interaktion mit diesem Gerät möglich zu machen, das kann nur über gestengesteuerte Eingabesysteme erfolgen. Und das wird uns jetzt die nächsten 20 Minuten oder 15 Minuten jedenfalls begleiten. Wie sehen uns Computer, mobile Endgeräte heute, wenn man mal grundsätzlich von diesen Smartphones absieht? So ein Computer besteht traditionell meistens aus einem Bildschirm, sehr oft aus einer Tastatur und auch einer Maus. Das heißt, wenn man aus der Sicht des Personal Computers sich die Menschen anschaut, dann werden wir hier auf 1 bis 10 Finger reduziert, je nach Möglichkeiten, die der Benutzer hat, auf unsere Augen und auch auf unsere Ohren. Also kann man sagen, nach ca. 15.000 Jahren Evolution haben wir, was die Sicht des Computers betrifft, in etwa ein Vokabular, das einer Fruchtfliege entspricht. Also sehr viel zwischenmenschliche Kommunikation, die uns tagtäglich begleitet, geht an der klassischen Benutzerschnittstelle eines Computers prinzipiell verloren. Er kann, wenn Sie eine Taste mit einem Finger drücken, nicht unterscheiden, haben Sie das jetzt gemacht, weil Sie zornig sind, haben Sie das jetzt gemacht, weil eine gewisse Motivation besteht. Das ist für ihn schlicht und ergreifend eine Ja-Nein-Entscheidung, wurde gedrückt, wurde nicht gedrückt. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, und die Vergangenheit, das werde ich auch später noch einmal zeigen, ist länger als die letzten 5 Jahre, obwohl auch erst in den letzten Jahren hier ein gewisser, wie man so schön sagt, im Neudeutschen Hype rund um diese Geräte entstanden ist. Hier ist es notwendig, eben wie gesagt aus der Sicht der Maschine, aus der Sicht des Computers, einfach grundsätzlich die Wahrnehmung des Gerätes zu verändern, um hier von einer relativ traditionellen Interaktion zu einer möglichen natürlichen Interaktion zu kommen. Vorreiter sind bei solchen Sachen auch immer die Medien in Form von Büchern, in Form von Filmen, und ein relativ plakatives Beispiel hat es im Jahr 2006 gegeben, hier auch als Bild dargestellt, eine Hollywood-Produktion, in der ein relativ neuartiges auch Computer-Interface eine zentrale Rolle gespielt hat. Der Name dieses Films war Minority Report. Der Schauspieler Tom Cruise bedient hier mehr oder weniger freifliegend eine Computerschnittstelle, ein Interface. Er sucht sich quasi seine Informationen über die Bewegung der Hände zusammen. Er interagiert hier auf völlig neuartige Weise mit dem Gerät. Und eine interessante Bemerkung am Rande: der Herr, der sich das für diesen Film ausgedacht hat, hat dieses Interface schlussendlich im Jahr 2010 auf einer großen internationalen Messe auch tatsächlich als greifbares Gerät, als greifbare Installation zur Vorführung gebracht. Also hier auch das klassische Beispiel, wie sozusagen Fiktion, wie Ideen dazu inspirieren können, das Ganze dann technisch zu übertragen und das auch technisch umzusetzen. Viele sind ja, wenn man über diese gestenbasierten Schnittstellen spricht, ja der Meinung, dass eine Firma mit einem angebissenen Apfel im Logo diese gestenbasierten Systeme für sich erfunden hätte. Da muss ich Sie alle leider enttäuschen. Die Dinge sind wesentlich älter. Ich würde mal behaupten, sie gehen zu circa auf das Jahr 1920 zurück, wo ein russischer Wissenschaftler, der später in die USA ausgewandert ist, genau, das sogenannte Theremin erfunden hat. Hierbei handelt es sich um ein Musikinstrument, wo ich berührungslos die Tonhöhe und die Lautstärke über zwei Stäbe und die Bewegung meiner Hände verändern kann. Bemerkung am Rande wird später sein, dass die gleiche Technik heute im iPhone wieder Anwendung findet, also die Bedienung dieser Oberfläche, speziell wenn es ums iPhone geht oder ähnlichen Geräten, basiert physikalisch, elektronisch auf dem Prinzip, wie es schon 1920 das Theremin entsprechend möglich gemacht hat. Ganz kurz ein paar Stationen. 1983, Hewlett-Packard bringt den ersten Personal Computer mit Touch-Oberfläche auf den Markt. Den sogenannten HP 150, heute niemand mehr bekannt, seiner Zeit weit voraus. Es war möglich, hier über Fingerbewegungen am Display Dinge auszuwählen, ist in der Versenkung verschwunden. Die Technologie, die dahinter steckt, die auf einem optischen Prinzip basiert, die ich auch später dann noch einmal erklären werde, findet heute in vielen Geräten breite Anwendung. Auch das iPhone war nicht das erste Telefon mit einem entsprechend berührungssensitiven, mit einer berührungssensitiven Schnittstelle. Hier hat es bereits 1994 ein Gerät von IBM gegeben mit dem entsprechenden Namen Simon. Ein sehr klobiges und unhandliches Gerät. Design macht doch auch, spielt doch relativ eine starke Rolle. Aber wie gesagt, auch hier wieder der Hinweis, dass die Firma Apple sicher nicht die ersten waren, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und wie das immer so ist, speziell bei neuen Technologien, als erstes hält das Einzug in die Kinderzimmer und Spiele unserer jüngeren Mitmenschen. 2006 ein sehr interessantes Gerät der Firma Nintendo, die sogenannte Nintendo Wii, wird auch wahrscheinlich vielen von Ihnen ein Begriff sein. Der erste Spiele-Controller, der über Bewegung
und entsprechende Interaktion es möglich gemacht hat, ein ganz anderes Spielerlebnis zu haben. Ja, und schlussendlich, das ist wirklich, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt, 2007 sind wir wieder beim iPhone gelandet, aber auch hier der Hinweis, die Firma Apple hat sich schon wesentlich früher, auch Mitte der 90er Jahre, Sie sehen das, das ist dieses klobige Gerät auf der linken Seite, mit solchen Themen beschäftigt. Hier auch wieder, Amerika ist berühmt, gerade bei den Firmen entsprechende Namen. Das Gerät hat damals noch Newton geheißen, was sie dann bewogen hat, das I davor zu setzen und daraus ein Telefon zu machen, das möge man in der Geschichte nachlesen. Und schlussendlich hier am Ende stehen heute Dinge wie das iPad, Spiele, Konsolen wie die von Microsoft entwickelte Xbox und Kinect, wo es wirklich möglich ist, den ganzen Körper ins Spiel einzubringen, über optische Rückmeldungen entsprechend einfach auch hier mit dem System zu interagieren und dann auch so Kleinigkeiten. Viele eben, wie gesagt, kennen die Kinect. Es gibt aber von Microsoft auch ein Produkt, das nennt sich MS Surface und das ist auch irgendwie eine Eigenschaft dieser Produkte. Sie sind alle teuer, weil dieser interaktive Tisch, auf dem Sie dann entsprechend mit dem Tisch interagieren können, Gegenstände hinstellen können, der Tisch erkennt das, er meldet was zurück. Übrigens, solche Systeme findet man natürlich auch über der Donau in der Ars Electronica. Ein so ein Tisch, Kostenpunkt 15.000 US-Dollar, also nichts, was man sich unbedingt für zu Hause anschaffen würde. Ja, was steckt grundsätzlich dahinter? Man kann das auf wenige, physikalische Dinge reduzieren. Das eine ist Bewegung, also ich interagiere über Geschwindigkeit. Das andere sind optische Verfahren, wie hier dargestellt. Also in irgendeiner Art und Weise wird entweder aktiv mit Licht gespielt, also ich greife wohin und verändere dadurch die Brechung des Lichtes, also sehr banal gesprochen, was Sie erkennen als vielleicht fettige Abdrücke an der Oberfläche, ist dann für so ein System einfach, dass es erkennt, okay, hier wurden Oberflächen berührt. Das geht dann über elektrische Systeme, die einerseits damit funktionieren, dass ich hier sozusagen ich ein elektrisches System darstelle, mein Gegenüber ein elektrisches System darstellt und ich interagiere eben von Elektronik zu Elektronik miteinander und schlussendlich hin auch zu Kamerasystemen, wo mittels Bildverarbeitung und sehr aufwendiger Technik einfach versucht wird, hier entsprechende Dinge zu realisieren. Und eines habe ich mir rausgegriffen, weil es eben so prägnant und für jedermann oder jeden bekannt ist, das ist das iPhone. Hier, ich möchte gar nicht zu sehr auf die Technik eingehen, aber nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was steckt denn unter der Oberfläche, damit das System so reagiert, wie ich möchte, dass es reagiert. Und wir sprechen hier zwischen 7 bis 8 Schichten, die sozusagen hier auf Ihrem Telefon entweder an der Oberfläche oder innerhalb des Gerätes platziert werden, plus jede Menge faszinierender Technik, die die wenigsten verstehen, aber die es dann grundsätzlich möglich macht, dass sie mit dem System interagieren können, ohne dass sie mit dem Telefon einmal telefonieren kann. Also relativ komplexes Anwendungsfeld, relativ komplexe Technik, glaubt man. Wie gesagt, man sollte nie vergessen, 1920 Theremin, ich habe einen Stab hier, ich kann die Tonlage verändern, ich habe einen Stab hier, ich kann die Tonhöhe verändern. Heute muss ich dazu 8 Schichten integrieren, früher waren es 2 Metallstäbe. Der Unterschied ist, heute kann ich komplexe Gesten erkennen, früher habe ich 2 Bewegungen erkannt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, rein physikalisch betrachtet ein sehr doch durchwegs einfaches Prinzip. Ja, wenn man über Gesten diskutiert, dann muss man auch darüber diskutieren, ob Gesten als Schnittstelle ein Allheilmittel sind. Und hier möchte ich ganz kurz sagen, ich kann so gestenbasierte Interaktionen, gestenbasierte Eingabesysteme nicht überall einsetzen. Warum? Da fangen wir vielleicht zuerst mit den Nachteilen an. Wir haben auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wenn es darum zum Beispiel geht, den ganzen Körper mit dem Bein zum Beispiel Dinge auszulösen, also den ganzen Körper einzusetzen. Und Sie sind heute ein älterer Mitmensch. Und man stelle sich nur vor, man möchte hier eine Tür öffnen. Dann werden Sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, diese Tür öffnen zu können. Also es gibt hier doch auch Einschränkungen aufgrund der Umgebung. Auch in einer öffentlichen Toilette, um mal zum Handtuch zu kommen, wird es relativ lustig ausschauen, wenn Sie vor dem System irgendwelche Sprünge machen müssen. Ein großer anderer Nachteil, und das werden auch viele von Ihnen schon erfahren haben, ist, wenn man hier Daten eingeben will in Form von Text, gestenbasierte Eingabesysteme machen es einem relativ schwer, Daten einzugeben im Vergleich zu einer klassischen Tastatur. Vorteile ganz kurz, Sie haben eine natürlichere Art der Interaktion und wo das gefordert ist, also wo ich sozusagen auch auf einer quasi Subebene mit dem System interagieren möchte, ist ein gestenbasiertes System unschlagbar im Vergleich zu einer Tastatur. Sie haben auch als einen Punkt, den ich noch herausgreifen möchte, die Möglichkeit, Nuancen zu erkennen. Sie können es quasi mit dem Augenaufschlag ein System steuern. Wie gesagt, Fingerdruck gibt es eine klassische Ja-Nein-Entscheidung. Und was gerade für jüngere Mitmenschen entscheidendes Kriterium für gestenbasierte Systeme ist, das System macht einfach mehr Spaß, weil da tut sich was. Den Handtuchspender habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Hier nur ganz kurz auch noch einmal, welche Fallstricke kann es bei so einem gestenbasierten System geben und womit beschäftige ich mich auch? Wenn Sie diesen Handtuchspender anschauen, Sie haben das erste Mal damit zu tun, es gibt dort nirgendwo die Möglichkeit, dass Ihnen das Gerät sagt, wie bekomme ich denn mein Handtuch, außer über Piktogramme. Das ist das eine klassische Fehlinstallation von so einem gestenbasierten System, weil Sie stehen dann relativ lange davor und versuchen hier möglicherweise zu Ihrem Handtuch zu kommen. Andererseits hat das natürlich auch gewisse Gründe, warum solche Systeme gerade in öffentlichen Toilettenanlagen eingesetzt werden. Beispielhaft sei hier nur die Reinigbarkeit der Oberfläche genannt. Andererseits auch Sie kommen nicht mit den Bakterien aller Ihrer Vorgänger in Kontakt. Also es gibt, wie bei allen Dingen, hier Vor- und Nachteile. Wie gesagt, man muss sich einfach auch überlegen, wenn ich solche Systeme einsetze, wie mache ich es dem Benutzer begreifbar, erfahrbar, wie Interaktion stattfinden kann. Und jetzt ganz zum Schluss, womit beschäftige ich mich aktuell konkret? Wir beschäftigen uns damit, ich beschäftige mich grundsätzlich nicht mit einem solchen System, sondern ich beschäftige mich damit, dass wir im Automobilinnenbereich, der an Komplexität immer mehr zunimmt, was die Bedienbarkeit betrifft, hier über solche sogenannten gestenbasierten Schnittstellen, also natürlicheren Schnittstellen, es dem Fahrer leichter machen, mit dem Auto zu interagieren. Hier am Beispiel einer Mittelkonsole. Übrigens, das ist eine europäische Mittelkonsole. In einer asiatischen würden Sie noch wesentlich mehr Knöpfe finden, auch in einer amerikanischen, wo es heute einfach so ist, dass Sie während der Fahrt stark abgelenkt sind und mittlerweile auch, wenn Sie einen Neuwagen haben, Probleme haben, einfach gewisse Funktionen überhaupt zu finden. und rechter Hand ein Beispiel eines Seitenteils bereits in Form einer so einer natürlichen Schnittstelle, wo Sie rein über die Berührung, also über die Emotion, eine Oberfläche zu streicheln, Ihr Fenster öffnen können, Ihre Tür öffnen können, die Fensterstellung beeinflussen können, aber auch entsprechend dann die Klimageräte im Auto und so weiter und so fort hier beeinflussen können. Also gestenbasierte Interaktion ist auch immer mit Emotion verbunden und hier soll einfach auch dem Benutzer eine positive Emotion vermittelt werden, aber wir, wie auch schon eingangs erwähnt, einfach darauf eingegangen werden, dass wir mindestens 40% unseres Lebens damit verbringen, anderen unseren Gesten begreiflich zu machen und das in der Technik jetzt versuchen zu übertragen, eben speziell in dem Fall in den Automobilbereich. Ja, und auch hier am Ende meines Vortrags eine ganz klassische Geste ohne Text. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke vielmals, Herr Tander. Meine erste Frage ist, gibt es das Auto schon, wo ich einfach nur drüber fahre und alles funktioniert so, wie ich mir das vorstelle? Oder wie lange wird das dauern, bis das umgesetzt werden kann?
Es gibt seit dem Jahr 2009 Automobile, die bereits solche Steuerungen enthalten, vor allem für den amerikanischen Markt. Die Amerikaner sind da immer eher zugänglich. Wobei auch mit dem kritischen Nebensatz, dass diese Systeme nicht immer sehr zuverlässig funktionieren. Es gibt mittlerweile auch seit circa 1,5 Jahren im europäischen Raum entsprechende Systeme, allerdings nur in Premium-Klasse-Fahrzeugen, also in sehr teuren Fahrzeugen. Aber auch da hat man Erfahrungen gemacht, genau die mit dem Handtuchspender, genau die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Also die Zuverlässigkeit dieser Systeme sollten wir momentan vielleicht noch etwas unkommentiert lassen.
Okay. Bitte, haben Sie Fragen? Bitte, ja.
Mich würde interessieren jetzt zu dem Auto, selbst fahre ich keins, aber birgt es nicht Gefahren? Also wenn ich zum Beispiel irgendwo drüber streiche oder so und mit einem Fahren bin oder so, also denke ich mir dann, wenn die Tür aufgeht oder das Fenster oder also solche Geschichten, weil das ist das Gleiche mit den jetzt mit diesen Knöpfen, wo man Autos öffnet und schließt. Das birgt ja auch teilweise Gefahren bei Unfällen.
Also ich habe Ihnen ja versucht, dieses Thema relativ relativ einfach darzustellen. Das ist es natürlich nicht ganz. Also es wird hier auch, man muss hier auch den Kontext sehen. Also es ist hier sehr viel Intelligenz notwendig, um genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, eine Tür, die während sich das Fahrzeug bewegt, nicht zu öffnen, aber auch auf der Ebene der Gestenerkennung einfach hier, jeder von uns weiß das, dass man gewisse Gesten in der alltäglichen Kommunikation falsch verstehen kann. Das kann natürlich am elektronischen System genauso passieren. Und diese Erkennung so weit zu perfektionieren oder zumindest so weit auszuschließen, dass es genau zu solchen sicherheitskritischen Punkten nicht kommen kann. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass viele dieser Systeme nicht dort zur Anwendung kommen, wo es wirklich um sicherheitsrelevante Themen geht. Also aktuell wird es vor allem daran gearbeitet, das in den Entertainment-Bereich des Fahrzeugs einzubringen, in die Klimasteuerung des Fahrzeugs und weniger in sicherheitsrelevante Themen. Mhm. Wobei, wie gesagt, man sehr viele Dinge vermeiden kann, auch im Kontext. Also einfach das System überprüft, ob das Fahrzeug fährt und dann wird die Tür einfach nicht geöffnet. Aber das birgt natürlich auch gewisse Risiken in sich.
diese Dame hier.
Ja, ich wollte fragen, also, ob das also nur einen technischen Grund hat, warum man jetzt sehr viel gestenbasierte Systeme einsetzt, oder geht es da wirklich auch nur darum, dass man den Kunden auch irgendwo emotional mit dem Fahrzeug mehr verbindet, also durch diese streichelnden Gesten, oder geht es da wirklich darum, dass also man technisch weg von diesen Knöpfen will?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, gerade was die Fahrzeugindustrie betrifft, hat das meistens weniger technische und noch weniger emotionale Gründe. Das hat einmal vor allem monetäre Gründe, weil ich mir mit solchen Systemen natürlich auch sehr viel Geld sparen kann. Aber global betrachtet ist es durchaus so, dass es sehr viele Anstrengungen dazu gibt, einfach Computersysteme zu schaffen, die auf natürlicherem Wege mit den Menschen kommunizieren. Also hier verschwindet sehr stark die Grenze zwischen dem klassischen Personal Computer und Mensch-Maschine-Interaktion. Man will einfach hier sozusagen schleichend auch das in den Alltag bringen, und es gibt ja auch viele Vorurteile, die mit solchen Systemen zu tun haben, und hier einfach Barrieren auch abbauen.
Zwei Fragen hätten wir noch, kurze.
Haben Sie eigentlich auch was zu tun mit dem Türschloss mittels Fingerprint, oder ist das ein ganz anderes System?
Das ist grundsätzlich ein ganz anderes System, also damit haben wir überhaupt nichts zu tun.
Ja, Sie haben hauptsächlich Oberflächen gezeigt, die zum Beispiel auf Berührung reagieren. Mhm. Andererseits war im Vortrag auch mal das Beispiel der Kinect, also wo man sozusagen einfach berührungslos ein Spiel oder irgendwas steuern kann. Ich weiß nicht, ob man das so global sagen kann, aber in welcher Technologie sehen Sie mehr Potenzial? In den Oberflächen, die immer intelligenter werden, oder eher in diese Richtung 3D-Bildverarbeitung, wie es bei der Kinect passiert?
Also ich würde diese beiden Schienen nicht als sich einander ausschließend ansehen, sondern eher ergänzend. Also ich glaube, dass sie beide das gleiche Potenzial haben. Es gibt Anwendungen für intelligente Oberflächen, wo ein optisches System oder dieses ich erkenne den ganzen Körper über mittels Kamera zum Beispiel überhaupt keinen Platz hätte. Aber es gibt genauso Systeme, wo eine intelligente Oberfläche hier nichts verloren hat. Und deswegen würde ich sagen, würde ich das Potenzial dieser beiden Technologieschienen auf alle Fälle gleichwertig bewerten. Also für mich hat alles seine Berechtigung. Das Argument für Oberflächen liegt hier. Hier werden täglich in Amerika 150.000 Geräte derselben Marke verkauft. Das ist ein relativ gutes Argument für berührungssensitive Oberflächen. Aber genauso das Thema Spielekonsolen, die über entsprechende optische Systeme verfügen, auch die haben den Markt mehr als durchdrungen, nur beispielhaft. Da gibt es genug andere, vielfach sinnvollere Beispiele. Also ich würde das durchwegs gleichwertig bewerten.
Ja, dann beenden wir dieses spannende Thema. Für mich wäre noch ganz wichtig, warum, ich bin nämlich stolze Besitzerin eines Smartphones seit einer Woche, ohne, meine Kinder haben mir das geschenkt, ohne dass sie gewusst haben, dass ich das heute brauchen könnte, dieses Thema. Mich fasziniert, dass man das so gut lesen kann, also dass es so genau ist. Die Schrift ist ja viel kleiner und trotzdem ist sie so präzise. Wie wissen Sie da Bescheid, warum das so klar ist?
Also Sie meinen, warum sich das so gut...
Obwohl es so klein und so ist, brauche ich fast nicht die Brille, so wie in anderen, beim Lesen zum Beispiel, weil das so klar ist. Das persönlich interessiert mich, weil es ist einfach unglaublich, also, dass es so scharf ist.
Ja, das hat vor allem, also das hat überhaupt nichts mit dem, mit der Schnittstelle der Berührung zu tun. Dass Sie das relativ gut lesen können, hat vor allem damit zu tun, dass hier auch sich Ingenieure überlegt haben, wie man das Display, das in dem Gerät verbaut ist, so gestalten kann und auch die Oberflächen, die darauf dann zur Anwendung kommen, dass man hier entsprechend einfach einen hellen Effekt erzielt über optische Systeme, über Linsen, über entsprechende Gestaltung des Displays, dass sich hier die Leserlichkeit erhöht. Wobei es bis zum gewissen Teil schon wieder in die Gestik auch reinspielt, weil was vielleicht vielen von Ihnen aufgefallen ist, wenn Sie Ihr Smartphone bedienen, gerade wenn es darum geht, die Tasten hier zu bedienen, werden die, wenn Sie sie bedienen wollen, größer. Wenn Sie das Telefon drehen, wird das auch, wird hier die volle Fläche ausgenutzt, um einfach das hier leichter bedienbar zu machen. Und derartige Tricks finden natürlich nicht nur bei der Bedienung Anwendung, sondern auch rein bei der Darstellung der Information. Okay.
Ja, danke vielmals. Dann habe ich noch eine kleine Frage. Warum haben Sie heute die Minestrone ausgewählt? Ist das eine Lieblingssuppe von Ihnen?
Ja, die Minestrone habe ich deswegen ausgewählt. Also mit der Einladung wurde mir ja gesagt, ich kann mir so gut als jede Suppe im Kepler Salon wünschen. Und als gebürtiger Kärntner wollte ich ursprünglich eine sogenannte Schlickkrapferlsuppe haben. Und hier war es dann so, dass man dann mir mitgeteilt hat, es geht vieles, aber nicht alles.
Es war ein technisches Problem wahrscheinlich.
Für mich war es dann einfach so, die Claudia hat mir dann entsprechend eine Liste geschickt und gesagt, okay, das geht aber alles. Und eben Kärnten, Italien, naheliegend, Minestrone, ein bisschen einfach, um hier eine farbige Abwechslung reinzubringen.
Wunderbar, dann wissen wir das auch jetzt. Herzlichen Dank. Die Suppe riecht schon, also ich halte sie nicht mehr länger auf. Ich möchte Ihnen nur noch die nächsten Veranstaltungen bekannt geben. Am Sonntag, falls Sie nicht bei der Eröffnung Brucknerfest sind, um 10.30 Uhr gibt es eine philosophische Matinee. Das Thema ist rettende Kritik der Kritik. Vortragende ist Ruth Sonderegger. Sie ist Professorin für Philosophie und ästhetische Theorie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Am Montag gibt es wieder die Urform des Kepler Salons, 19.30 Uhr, kindgerechte Chirurgie. Annelie Martina Weinberg, habilitierte Unfallchirurgin, Kindertraumatologin an der Medizinischen Universität Graz. Kommen Sie, es wird sicher interessant. Danke, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben mehr Einblicke bekommen jetzt auf die zukünftigen Technologien, berührenderweise, was auf uns zukommen wird. Ja, dann wünsche ich noch guten Appetit und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Der Kepler Salon ist bis 14 Uhr geöffnet. Dankeschön.